SWR 2 Lesenswert Magazin.
Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir wieder sorglos in die Ferne reisen können. Aber es gibt ja auch hierzulande Überraschendes zu entdecken, wenn sich die Lage wieder etwas entspannt. Und ich habe da schon mal einen speziellen Reiseführer für Sie. Deutschlands schrägste Orte heißt der Band und er führt uns in bizarre Gebäude und Landschaften, in ein verrücktes Museum, durch unterirdische Labyrinthe und zu einem Baum mit eigener Postadresse. Schräge Orte von der Nordseeküste bis zum Bodensee. Die Journalistin Pia Volk hat diesen Reiseführer geschrieben. Ja, Frau Volk, gleich das erste Kapitel macht Vergnügen zu lesen. Da geht es eben um diesen Baum mit eigener Postleitzahl. Wie kommt es denn dazu?
Ah, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Der Baum steht in Schleswig-Holstein an einem Ort, wo früher die Menschen zur sogenannten Sommerfrische hingefahren sind. Und da ist unter anderem ein Leipziger Fabrikant mit seinem Sohn hingefahren, der sich dort in die Tochter des Försters verliebt hat. Und die beiden haben, so geht die Geschichte, sich Liebesbriefe in diesem Baum hinterlegt.
Aha.
Und diese Geschichte haben sich die Menschen, die da in der Sommerfrische waren, in so einem Café immer wieder erzählt. Und dann haben andere auch angefangen, da Briefe zu hinterlegen, sodass sich die Briefe irgendwann im Baum gestapelt haben. Und dann die Post angefangen hat, diesen Baum anzufahren und ihm schlussendlich irgendwann eine Postleitzahl zu geben. Allerdings habe ich die Verwandten dieses Leipziger Fabrikantensohns gefunden und die sagen, na, die Geschichte stimmt nicht so ganz. Die Ursprungsgeschichte ist aber auch gar nicht mehr so wichtig, weil durch den Baum haben sich nachweislich andere Paare gefunden, die dann geheiratet haben. Es war dann sozusagen sowas wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Verrückte Geschichte. Wird der Baum noch betrieben sozusagen als Briefkasten?
Ja, genau. Und der wird noch betrieben. Da kann man hinschreiben.
Sie haben für dieses Buch 50 schräge Orte zusammengetragen. Wie haben Sie die eigentlich gefunden? Ich meine, die sind ja jetzt nicht unbedingt irgendwie auf Landkarten oder sonst wie verzeichnet.
Ich habe sehr, sehr viele Mails geschrieben und sehr, sehr vielen Leuten davon erzählt. Freunden und Bekannten und Leuten, denen ich über den Weg gelaufen bin. Und das war so, dass ich gesagt habe, ich schreibe dieses Buch über ungewöhnliche Orte. Und dann fällt Leuten spontan immer mindestens ein Ort ein aus ihrer Umgebung, der irgendwie ungewöhnlich ist. Oft hat es dann mit Hexenverbrennungen oder sowas zu tun. Und so sind auch einige Orte reingekommen in das Buch. Aber es war auf jeden Fall viel, viel Fragen.
Und wann war ein Ort für Sie sozusagen schräg genug? Also welche Kriterien muss er erfüllen, damit er in das Buch kommt?
Das einzige Kriterium war, dass man von dem Ort gehört hat oder erzählt bekommen hat und sich dachte, wow, wie kann das passieren? Wie kommt das zustande? Da will ich mehr drüber wissen. Das heißt, es ist eigentlich überhaupt gar kein objektives Kriterium, eher so ein sehr, sehr subjektives. Und dann war es mir wichtig, dass man die Fakten darüber recherchieren konnte. Weil zum Beispiel über Hexen gibt es natürlich total viele Geschichten in Deutschland, aber die wenigsten sind in irgendeiner Form belegt. Und ich hatte nicht vor, irgendwelche Urban Myths oder so weiterzutragen.
Sie sind Geografin und Ethnologin. Das hat irgendwie schon auch ein bisschen geholfen beim Blick auf die Sachen, oder?
Ich glaube schon, ja.
Von einigen Orten in dem Buch hatte ich zumindest schon mal gehört, viele andere vermutlich auch, vom neuen Flughafen BER in Berlin, von der Walhalla bei Regensburg, von der Klanginstallation von John Cage in Halberstadt. Das sind so ein bisschen bekanntere Orte, andere waren für mich völlig neu. Eine wilde Kirche in München, in der blaue Christbaumkugeln hängen und die Decke mit Schokoladenpapier beklebt ist. Oder ein unterirdisches Hilfskrankenhaus aus dem Kalten Krieg, das niemals in Betrieb war. Besonders faszinierend allerdings, muss ich sagen, ist das Deutsche Zusatzstoffmuseum. Können Sie da mal eine kurze Führung machen?
Ja, das Deutsche Zusatzstoffmuseum steht im Moment auf dem Gelände des Großmarkts in Hamburg. Es besteht nur aus so einem Zimmer. Die eine Hälfte sieht so aus, ein bisschen wie so eine Apotheke. Da stehen ganz, ganz viele Röhrchen und Säckchen mit weißem Pulver drin. Und auf der anderen Seite ist so ein Supermarkt oder so eine Supermarktsimulation, wo man so Waren nehmen kann und einscannen kann. Und dann kriegt man so einen Ausdruck, wo draufsteht, was für Inhaltsstoffe da drin sind. Weil das Deutsche Zusatzstoffmuseum stellt tatsächlich alle Stoffe aus, die in Lebensmitteln vorkommen. Und ich fand es so absurd, weil theoretisch kann man sich halt in diese Fertiggerichtabteilung in irgendeinem Supermarkt stellen und hat genau die gleichen Stoffe vor sich. Man sieht sie aber nicht, weil sie eben in diesen wunderbar schönen, bunten Verpackungen sind. Und dann steht man dort in dem Museum und sieht das Ganze halt in seiner chemischen Urform.
Man wandert mit Ihnen ja auch wirklich nochmal durch die deutsche Geschichte. Also es gibt viele skurrile Überreste des nationalsozialistischen Größenwahns, die Sie mit aufgenommen haben. Im Osten Deutschlands Relikte des Sozialismus. Ich denke da zum Beispiel an das Musterdorf Mestlin. Was war das für ein Dorf?
Na, man hatte vor in der DDR ja die Bevölkerung möglichst gleichmäßig zu verteilen, dass alle die gleichen Bedingungen haben. Und das Musterdorf Mestlin war so eins, wo man versucht hat, die Vorteile von der Stadt auf so ein Dorf zu transferieren. Was man heute vor allem noch sieht, ist dieses wunderschöne, total große Kulturhaus, was mitten im Ort steht. Dann gibt es aber natürlich auch noch die alte LTG und so eine Kirche, die liegt ganz am Ortsrand. Was ich total faszinierend fand als Geografin ist, dass es normalerweise, wenn man in so ein Dorf reinkommt, dann hat das einen relativ gleichen Aufbau. Die Kirche ist meistens irgendwo in der Mitte, dann gibt es einen Marktplatz außenrum, dann gibt es Stadtviertel, die sich entweder konzentrisch daran angliedern oder es gibt so eine Ortsstraße, die durchführt und es funktioniert alles in diesem Dorf. Die Kirche liegt halt irgendwie an dem einen Rand und man denkt sich, okay, warum da dieses Kulturhaus, was vollkommen überdimensioniert ist für diesen Ort, steht halt in der Mitte. Es wirkt wie so ein total monumentales Gebäude, natürlich also monumental im Sinne, da wohnen halt nicht mehr 1000 Leute, glaube ich. Man hat so aber das Gefühl von, es könnte auch Florenz sein, weil das alles so groß ist. Und dann stehen da außenrum aber auch Plattenbauten wiederum. Ich fand es einen schönen Ort irgendwie auch, aber man denkt schon ein bisschen, na, es ist schon komisch hier, warum ist das eigentlich so? Und man muss ein bisschen überlegen, um darauf zu kommen, dass man Vorannahmen auch in sich drin trägt, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind, wie da gibt es eine Kirche in der Mitte des Dorfes, aber die gibt es halt da nicht.
Wie hat sich Ihr Blick auf Deutschland verändert durch diese Recherchen? Ein fremdes Land?
Nee, gar nicht so. Ich bin freundlicher geworden, glaube ich,
aha,
den Menschen gegenüber, weil durch Corona musste man doch sehr viel umdisponieren, umplanen, andere Wege gehen, sich anders begegnen. Und es ging alles erstaunlich umstandslos und alle waren super lässig und super entspannt und es war nur so, ja, geht halt jetzt nicht anders. Und ich finde, das ist eine Haltung, die uns Deutschen sehr selten nachgesagt wird. Und auch ich frage das in mir, dass ich so denke, alle sind ja irgendwie so zugeschnürt und es muss immer alles auf die Sekunde genau funktionieren und so. Ja, ist mir aber jetzt so überhaupt nicht begegnet.
Ein besonderer Reiseführer, Deutschlands schrägste Orte, erschienen bei CH Beck. Danke, Pia Volk, fürs Gespräch.
Gerne. Tschüss.